Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommen wird. Amen. Liebe Gemeinde, beten ja, aber wie? Das ist die Frage, das ist die Überschrift, die ich über meine heutige Predigt setzen möchte. Beten ist ja ein Phänomen, das fast alle Menschen kennen, vor allem natürlich die Frommen, die Religiösen, aber halt auch diejenigen, die sich sonst wenig Gedanken über Gott machen. Aber auch die kommen immer wieder in Situationen, in denen sie eine höhere Macht anrufen, von der sie nicht einmal wissen, ob sie wirklich existiert. Weil Gebet solch ein universales Phänomen ist, gibt es natürlich auch die unterschiedlichsten Formen von Gebet. Aber das ist heute nicht unser Thema, sondern allein das, was Jesus dazu sagt. Im Vaterunser präsentiert Jesus uns eine Art Prototyp oder Matrix für unser Gebet als Christen. Und das heißt, dass wir entweder das Vaterunser so beten, wie es in der Bibel geschrieben steht, und das tun wir ja auch in jedem Gottesdienst und darüber hinaus, oder aber bedeutet es auch, dass das Vaterunser uns inspiriert, dass es uns anleitet für unser eigenes Gebetsleben. Das Vaterunser allein böte schon Stoff, nicht nur für eine Predigt, sondern für eine ganze Predigtreihe. Aber auch nicht um die einzelnen Aussagen des Vaterunsers soll es heute hier gehen. Vielmehr wird meine Predigt hier jetzt auf vier Aspekte eingehen, die mir beim Lesen unseres Matthäus-Textes wichtig geworden sind. Zuerst betont Jesus, dass unser Gebet nichts Exhibitionistisches haben sollte. Damals, vor 2000 Jahren, konnte man wohl in den Straßen und in den Synagogen Palästinas beobachten, wie fromme Juden beim öffentlichen Gebet ihren Glauben zur Schau stellten. Desgleichen ist uns heutigen fremd geworden. Und dennoch, mir zum Beispiel ist es wichtig, dass ich meine Gebete für den Gottesdienst zu Hause nicht vorformuliere. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich möchte jetzt nicht die große Mehrheit meiner Kollegen kritisieren, die das tatsächlich so machen. Aber ich persönlich bevorzuge nun mal Gebete, die eben nicht fein säuberlich gedrechselt sind oder literarisch wertvoll. Nichts gegen Ästhetik, auch im Gottesdienst. Aber wenn ich mich wirklich an Gott wende, sollte diese Frage von Ästhetik und gehobener Sprache Nebensache sein. Vor einigen Jahren verbrachte ich zusammen mit meinem damaligen Pfarrkapitel München Nord einige Seminartage in Augsburg. Unsere Referentin, eine Pfarrerin aus Hamburg, sprach unter anderem über Landeplätze für den Heiligen Geist. Landeplätze für den Heiligen Geist. Und diese Formulierung ist damals bei uns allen hängen geblieben. Und so führte sie aus, so ein Landeplatz für den Heiligen Geist sei im Gottesdienst eben auch das freie Gebet, das Gebet, das nicht zu Hause am Schreibtisch vorformuliert wurde. Und diese Referentin aus Hamburg, ja, ermunterte meine Kollegen, dieses freie Gebet zu praktizieren. Auch auf die Gefahr hin, dass dieses Gebet dann zu einem Ringen mit Worten wird. Vielleicht auch von Stocken, Stottern und Stammeln geprägt ist. Eben alles andere als perfekt. Und was hier gesagt wurde für die Pfarrerschaft, das gilt natürlich auch für uns alle, für uns Gläubige. Das freie Gebet. Es geht nicht darum, etwas zu präsentieren, sondern es geht wirklich darum, den Herrn anzurufen von Herzen. Und ich, in diesem Zusammenhang bin ich wirklich dankbar dafür, dass hier in Paul Gerhard und das seit Jahrzehnten das freie Gebet gepflegt wird. Nicht als Show, kein Exhibitionismus, sondern noch einmal Ausdruck echter Herzensfrömmigkeit. Das war der erste Punkt. Als nächstes spricht Jesus über das Plappern beim Gebet. Ich habe mich gefragt, wann tatsächlich wir Christen in dieses Plappern verfallen. Ich sehe im Wesentlichen zwei Ursachen, zwei Anlässe dafür. Die eine hat mit der natürlich albernen Vorstellung zu tun, wir Menschen müssten Gott über eine bestimmte Situation informieren. Sei es über den Zustand des Bruders, sei es über den Zustand der Welt. Gott muss informiert werden. Klar, streng genommen glaubt das eigentlich niemand. Niemand glaubt, er müsse dem allwissenden Gott noch einige besondere Details verraten. Und trotzdem, wir alle haben das schon beobachtet, tun wir es immer wieder, weil wir es halt von unserer menschlichen Kommunikation so gewöhnt sind. Es gibt eben Menschen, die reden lieber als andere und sie reden mehr als andere und sie tun das auch beim Gebet. Aber der zweite Punkt, ins Plappern verfallen wir dann besonders gern, wenn es um unsere ureigenen Interessen, Wünsche und Bitten geht. Ist es nicht so? Dann zeigen wir eine Ausdauer, die beim Gebet für andere, bei der Fürbitte meistens fehlt. Und das ist genau das, was Jesus auch in diesem Zusammenhang anspricht. Der Gebetsschwätzer, ich nenne ihn mal so, der Gebetsschwätzer meint, er wird erhört, wenn er recht viele Worte macht, wenn er Gott mit seinen Argumenten quasi überrollt. Aber das ist natürlich eine kindische Vorstellung. Gott honoriert sehr wohl Beharrlichkeit im Gebet, aber bestimmt keine Wortlawinen. Und damit sind wir auch schon bei dem entscheidenden Punkt, bei dem größten Problem fast jeden Gebets angelangt. Und das ist mal wieder der menschliche Egoismus. Und den hat Jesus vor allem anderen im Blick, wenn er uns das Vaterunser lehrt. In einem Predigtkommentar, ab und an lese ich sowas sogar, in einem Predigtkommentar las ich dazu einen Satz, den ich Ihnen hier nicht vorenthalten möchte, weil er wirklich den Nagel auf den Kopf trifft. Das Vaterunser, so die Schreiberin dieses Kommentars, sei eine, Zitat, ausgesprochene Einwilligungserklärung zum Wirken Gottes in der Welt und im eigenen Leben. Eine Einwilligungserklärung. Ich habe mir gedacht, wow, das ist es wirklich. Wer nämlich das Vaterunser betet, der stellt seine eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen hintan, beziehungsweise ordnet sie dem Willen Gottes vollkommen unter. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Liebe Gemeinde, das ist der Rahmen des Ganzen. Das ist der Rahmen. Gott und sein Reich. Gott und sein Plan für diese Welt. Und dann eingebettet in diesen universalen Heilsplan kommen schließlich auch noch meine persönlichen Interessen vor. Das tägliche Brot will sagen, all das, was ich so zum Leben brauche, ist eigentlich viel weniger, als was wir in unseren Gebeten immer so anführen. Das tägliche Brot. Aber interessanterweise auch Vergebung und Bewahrung. Denn, auch das hat Jesus uns gesagt, der Mensch lebt bekanntlich nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Vor allem auch dem Wort der Vergebung. Auch die brauchen wir täglich. Wir Menschen sind sehr fixiert auf das tägliche Brot. Und wenn Kaviar dabei ist, ist es auch gut. Das ist so unsere Sichtweise. Die tägliche Vergebung, die wir brauchen, weil wir täglich versagen, die blenden wir oft aus. Jesus zeigt uns, wie es wirklich ist. Ja, ich komme zu meiner letzten Beobachtung. Sicher ist Ihnen schon oft oder vielleicht erst auch heute aufgefallen, dass diese Frage der Vergebung zweimal vorkommt in unserem Predigtabschnitt. Einmal im Vaterunser selbst, im Gebet selbst, aber dann gleich nochmal in den letzten beiden Versen, 14 und 15, Sie können es nochmal verifizieren auf Ihrem Blatt. Zweimal kommt dieser Gedanke vor. Da fragt man sich als Leser natürlich schon, was soll diese Doppelung? Warum wird hier nochmal quasi nachtarockt? Auf diese Frage gibt es sicherlich verschiedene und durchaus auch richtige Antworten. Für mich selbst wird hier an dieser Stelle aber eines klar. Es reicht bei Weitem nicht, einfach nur das Vaterunser zu beten. Vielmehr geht es darum, das Vaterunser wirklich zu leben. Ora et labora hieß es beim alten Benedikt von Nursia, dem Begründer des abendländischen Mönchtums. Bete und arbeite, bete und tue, bete und mache. Ich denke, unser Gebetsleben gerät in eine gefährliche Schieflage, wenn wir vor unserer ganz persönlichen Aufgabe, vor unserer Arbeit, vor den Herausforderungen eines jeden Tages feige ins Gebetskämmerlein fürchten. Einem anderen Menschen zu vergeben, ist so eine praktische Tat. Das ist nicht nur ein Vers, der im Vaterunser vorkommt, das ist eine praktische Tat. Und analog dazu gilt das natürlich auch für das tägliche Brot. Es reicht nicht, um das tägliche Brot zu bitten, wenn wir nicht gleichzeitig in der Früh aufstehen und an unser Tagwerk gehen. Das wäre zu billig, nur darum zu bitten. Und auch beim Thema Versuchung, um noch diesen Punkt auch anzugehen, auch beim Thema Versuchung wäre es zu billig, regelmäßig besagte Bitte aus dem Vater unser zu beten, führe mich nicht in Versuchung, selbst aber gar nichts dafür zu tun, dass die Versuchung draußen vor der Tür bleibt und nicht in mein Lebenshaus eindringt. Liebe Gemeinde, natürlich gäbe es zum Thema Gebet noch unendlich mehr zu sagen. Aber das Schöne ist, wir dürfen wissen, dass im und mit dem Vaterunser alles wirklich Entscheidende bereits gesagt ist. In kurzer und prägnanter Form. Das Vaterunser, das ohne Frage bedeutsamste Gebet der Menschheit. Und noch einmal diese schöne Formulierung: Das Vaterunser als unsere Einwilligungserklärung zum Wirken Gottes in der Welt. Darum geht es nämlich wirklich, dass Gott wirkt in meinem Leben, in unserem Leben, im Leben von Kirche und Gemeinde, im Leben dieser Welt und Menschheit. Wenn wir das Vaterunser beten, und wir werden es nachher wieder tun, dann sagen wir Ja zu diesem Gott, der handeln möchte und der handeln soll. Mit uns und manchmal auch gegen uns. Amen.